Über kaum ein Thema kursieren so viele Klischees. Und kaum ein Thema ist bis heute derart mit Ängsten und gleichzeitig mit Faszination verbunden wie das Phänomen der Hexenverfolgung. Dass die Hexerei als Massendelikt erfasst wurde und die Folter legitimierte, lässt sich nicht monokausal erklären. Zwischen 1500 und 1800 gab es in fast allen Ländern Europas Hexenverfolgungen größeren Ausmaßes, die sich jedoch in ihrer Intensität und an verschiedenen geografischen Orten unterschieden. Die Verfolgungen erreichten oft einen Höhepunkt, um anschließend wieder abzuflauen. Als Blütezeiten der Verfolgungen gelten das späte 16. und frühe 17. Jahrhundert, insbesondere die Zeit um 1760. In Rellinghausen fanden die Hexenprozesse bereits in der Anfangszeit der Verfolgungen, zwischen 1579 und 1591 statt. Im ehemaligen adligen Frauenstift, das mit eigener Gerichtsbarkeit ausgestattet war, wurden innerhalb von 12 Jahren 42 Menschen verurteilt und hingerichtet. Angesichts der damaligen Bevölkerungszahl von etwa 600 StiftsbewohnerInnen ist dies eine auffallend hohe Zahl. Es stellt sich die Frage, warum es zu dieser großen Anzahl von Hinrichtungen kam und welche Dynamiken sich rückblickend feststellen lassen. Anlässlich des Internationalen Gedenktages gegen Hexenwahn am 10. August haben wir mit der Lehrbeauftragten des Historischen Instituts der Universität Duisburg-Essen, Frau Dr. Erika Münster-Schröer, gesprochen. Besonders interessant ist dabei die Frage, welche Personengruppen im Allgemeinen von der Verfolgung betroffen waren. Heutzutage denkt man bei dem Thema Hexenverfolgung primär an Frauen. Auch wenn Frauen tatsächlich den größten Anteil der Verfolgten ausmachten, waren sie nicht die einzigen Betroffenen.
Es ist so, dass eigentlich alle Gruppen von Menschen tatsächlich davon betroffen werden konnten. Die meisten, die davon betroffen waren, waren allerdings Frauen. Und zwar mit großem Abstand. Es waren über 80%. Aber es hat in manchen Regionen auch Prozesse gegen Männer gegeben. Und es hat auch Prozesse gegen Kinder gegeben. Vor allen Dingen in der späteren Zeit, so ab Ende so des 17. Jahrhunderts, kann man das vermehrt feststellen, dass es auch Hexenprozesse gegen Kinder gegeben hat. Ja, und dann die Männer. Also die Prozesse gegen Männer fangen auch etwa in der Zeit ab 1570 an, wobei ganz vereinzelt auch schon früher welche stattgefunden haben. Das sind erstmal Gruppen, die man vielleicht mit Hirten bezeichnen kann. Hirten haben ja immer draußen gelebt mit den Tieren und von daher bot sich schon so ein bisschen, sagen wir mal, der Anhaltspunkt, was machen die denn da wohl immer? Und dann taucht ein Verdacht auf, der kommt eigentlich aus Frankreich, nämlich, dass Männer Werwölfe sein können. In Frankreich hatte es schon so um 1570 einzelne Prozesse gegeben gegen Männer, die Werwölfe sein sollten. Und das schwappt dann im Grunde genommen eben auch in die deutschen Länder über. Und man kann eigentlich sagen, was so den Männerbereich angeht, also so die männliche Hexe ist dann der Werwolf.
Die erste Verfolgungswelle dauerte bis etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. Besonders die Region des heutigen Nordrhein-Westfalens war von geringer Verfolgungsintensität geprägt. Wenn Prozesse angestrengt wurden, dann überwiegend auf dem Land und selten im städtischen Umfeld. Fast immer waren es Frauen der unteren Gesellschaftsschicht, die als Hexen verurteilt wurden. Auch in der zweiten Verfolgungswelle, ab etwa 1570, wurden erneut Frauen aus den unteren Schichten angeklagt. Jedoch wurden nun auch Frauen aus höheren Gesellschaftsschichten zum Teil vor Gericht gestellt. Es bleibt die Frage, warum waren rund 80% der Angeklagten Frauen? HistorikerInnen führen die Frauenfeindlichkeit der Hexenjäger und der katholischen Kirche als Erklärung an. Der Historiker Jean Delumeau hat zahlreiche Belege zusammengetragen, die die Misogynie der frühneuzeitlichen Kirchenvertreter, ihre Sexualangst und ihren Gebärneid aufzeigen. Besonders in Deutschland richtete sich die Hexenverfolgung gegen Frauen als vermeintliche Verbündete des Teufels. Es wird jedoch deutlich, dass diese Frauenverachtung und Feindlichkeit älter ist als die Hexenverfolgungen selbst und den hohen Anteil der Frauen unter den Opfern erklären kann. Barbara Ehrenreich und Deirdre English bezeichneten Mitte der 1970er Jahre die Hexenverfolgung als gezielte Ausrottung von Frauen. Die jüngere historische Forschung konnte jedoch durch empirische Belege diese Erklärungsansätze feministischer ForscherInnen widerlegen. Weder machten die Hexenverfolger ausschließlich und gezielt Jagd auf weise Frauen oder Hebammen, noch versuchten sie, deren geheimes Verhütungswissen auszumerzen. Wurde eine Person als Hexe angeklagt, durchlief sie einen mehrstufigen Prozess. Neben tagelangen Verhören und Folter wurde besonders in Essen-Rellinghausen die Wasserprobe praktiziert. Durch die Wasserprobe sollte festgestellt werden, ob es sich bei der angeklagten Person um eine vermeintliche Hexe handelt. Weniger bekannt sind die Hinrichtungen am Galgen, die damals in Rellinghausen am Galgenberg, der heutigen Schillerwiese, durchgeführt wurden. Doch was ist die Wasserprobe überhaupt? Und wie wurde sie durchgeführt?
Die Wasserprobe war in den Gerichtsvorschriften, wurde die abgelehnt, weil man gesagt hat, das ist gar kein vernünftiger Beweis. Ein vernünftiger Beweis ist eigentlich nur ein Geständnis. Die Prozesse waren keine Indizienprozesse, wie wir das heute kennen, sondern man konnte die Leute nur verurteilen, wenn sie ein Geständnis abgelegt haben. Wenn sie nicht gestanden haben, hat man sie halt deshalb gefoltert. So, und die Wasserprobe ist eigentlich was Illegales, aber es ist eigentlich eine Hexenprobe, weil man kann zeigen, öffentlich, hier gibt's Hexen. Die schmeißen wir jetzt aufs Wasser und dann gucken wir, gehen die unter oder schwimmen die oben. Wenn die untergegangen sind, da war ein Seil dran, hat man die hochgezogen. Ne? Aber schlimm war es eigentlich, wenn die wirklich oben geschwommen haben. Und das zeigt in meinen Augen, dass es eben diesem Rellinghauser Stiftsdarm auch ganz stark um so eine Art Schauprozesse ging. Wir sind mächtig, wir sind stehen und handeln im Sinne Gottes, wir gehen gegen teuflische Dinge vor. Und in Klammern, darum sind wir viel besser als die Leute, die das Essener-Stift leiten, weil die haben eigentlich keine Hexenprozesse geführt.
Auch Frau Holle, die Autorin des Buches Hexen im Dorf, das sich mit den Rellinghausener Hexenverfolgungen auseinandersetzt, berichtet über die damaligen Prozesse.
Die wurden an einem Seil gebunden, runtergelassen. Es sollte ja nur festgestellt werden, treiben die nach oben, dann sind sie schuldig. Das war absurd. Da hat man gesagt, wenn die nach oben kommt, oh, das passiert doch normalerweise nicht, ne? Dann hat der Teufel geholfen. Also ist mit dem im Bunde. Wer also unten blieb, allerdings, jetzt könnte man sagen, dann sind die doch alle ertrunken. Nein, es gibt ja Reaktionen des Körpers. Der Scharfrichter, der machte auch die Wasserproben. Und der da war dafür verantwortlich, weil die ja die Unbelieben unschuldig waren. Der da war dafür verantwortlich, dass die da unten nicht zu lange blieben. Also es war eine Zeit vorgegeben, wann er die wieder hochziehen musste. Und deshalb kommt es zu dieser eigentümlichen Verhaltensweise, dass ganz viele Leute nach der Wasserprobe verlangt hatten. Danach ging es ja erst mit der Folter los. Die war ja nachgeordnet. Haben die Leute sogar selbst eine Wasserprobe verlangt, weil sie hofften, sie blieben unten und sie hofften natürlich auch, sie würden rechtzeitig wieder hochgezogen, dann kämen sie nicht in die Tortur, wie man das nannte, und dann wurden sie laufen gelassen.
Wie aber unterschieden sich die Prozesse? Die Hexenforschung der letzten 30 Jahre zeigt, dass mit einem differenzierten Blick auf diese Thematik geblickt werden muss. Die Art und Weise, wie mit den Hexenverfolgungen umgegangen wurde, ist abhängig vom Staatsgebiet, dessen RegentInnen und die zuständigen Gerichtsbarkeiten. Denn das Recht war zu dieser Zeit noch sehr inhomogen. Auch die Sozialstruktur spielt eine wichtige Rolle in diesen Zusammenhängen. Am Beispiel von Essen-Rellinghausen wird deutlich, dass die Stiftsfrauen eine starke Justitia anstrebten, die sich vehement gegen den Vogt, die Essener Fürstäbtissin, den Essener Bürgermeister und den Stadtrat richtete. Unter diesem Bestreben litten insbesondere die Stiftsmitglieder, deren Bitten um Strafmilderung bei Verurteilten auf taube Ohren stieß. Obwohl keine Aufzeichnungen von den Rellinghausener Prozessen selbst mehr existieren, lassen sich die Verfolgungswünsche des Volkes aus zahlreichen kleineren Unterherrschaften sowie aus verschiedenen Protokollen umliegender Ortschaften, wie etwa aus dem Stift Essen, nachvollziehen. Auch mögliche Motive lassen sich aus den noch vorhandenen Aufzeichnungen ableiten. Bei den Rellinghausener Stiftsfrauen könnten unterschiedliche Handlungsgründe eine Rolle gespielt haben. Es ist denkbar, dass sie von der Existenz eines tatsächlichen Hexentreibens überzeugt waren, herbeigeführt durch einen irregeleiteten religiösen Impuls, die Ehre Gottes gegen die bösen Mächte zu verteidigen, Profitgier oder auch dominantes Machtstreben über die Stiftsgrenzen hinaus. Auch der Scharfrichter profitierte von den Rellinghausener Prozessen. Dieser wurde für jede Tortur, jede Wasserprobe und jede Hinrichtung entlohnt. Weitere Geständnisse, die während der Folter erlangt wurden, führten zu zusätzlichen Vorladungen und Prozessen gegen weitere Personen, was auch den Gerichtsbeisitzenden zugute kam. Dies weckt den Verdacht, dass das Kopfgeld sie dazu verleitete, möglichst viele Prozesse durchzuführen. Gibt es doch im Falle der Hexenprozess Hochburg Bamberg bezüglich dieses Motives zahlreiche schriftliche Belege. Zudem könnten die Rellinghausener Stiftsfrauen die öffentlichen Hinrichtungen auch als Motiv der erzieherischen Maßnahme genutzt haben.
Man hat ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch immer, dass die Hinrichtung ganz groß inszeniert werden. Die waren ja sowieso auch öffentlich, ne, wenn Menschen hingerichtet wurden. Da steckt natürlich so Überlegung oder Vorstellung dahinter. Wenn man was ganz Schreckliches sieht, dann reinigt man sich davon. Das ist ein alter Glaube, ja, dass man, also, ne, das war sicherlich irgendwie ein Grund. Ja, dann einfach auch, ich würde mal sagen, so stumpfe Gelüste, ne, die Menschen da irgendwie hatten. Es wird da auch immer wieder mal so geschrieben in manchen Veröffentlichungen, dass die Frauen dann nackt waren. Die waren aber nicht nackt, die waren angezogen. Die hatten so einen Kittel an und auch bei den Hinrichtungen oder so, die waren immer bekleidet. Ne? Ich denke schon, dass das bestimmte niedere Instinkte von Menschen bediente und dass es die immer gegeben hat und dass es die auch heute noch gibt. Ja, also das Rechtssystem im 18. Jahrhundert, das, wenn man so will, liberalisiert sich. Es wird dann irgendwann auch die Folter abgeschafft und die Aufklärung und die Ideen, die damit verbunden sind, die führen jetzt natürlich diese Hexenverfolgung weitgehend ad absurdum. Aber es gibt Untersuchungen darüber, gerade auch in der Volkskunde, aber auch in der Geschichte, inwieweit dieser Hexenglaube weitergelebt hat. Und der hat tatsächlich unheimlich lange weitergelebt. Aufarbeiten tut das eigentlich das 19. Jahrhundert. Also wir haben eine erste große Hexenforschungsrichtung, wenn man so will, im späten 19. Jahrhundert. Die haben unheimlich viele Quellen, die haben das eigentlich erst auch wirklich bekannt gemacht. Die haben sich das angeguckt. Aber was war der Grund, warum die das gemacht haben? Die haben geglaubt, dass sowas Schreckliches nie wieder passieren kann.
Und noch einmal zurück zu der Frage, weshalb Frauen die Hauptverfolgten waren. Die eindeutige Fokussierung des Hexereistereotyps auf Frauen, die misogyne Argumentation der Dämonologen, die Frauen als Evas Töchter betrachteten und Hexen wahlweise als Sexsklavinnen des Teufels oder als rachsüchtige und machthungrige böse Weiber diffamierten, trug maßgeblich zu einer erheblichen Überzahl weiblicher Opfer in den Hexenprozessen bei. Diese Vorstellungen wurden zusätzlich durch die Vorurteile und Überzeugungen der breiten Bevölkerung über weibliche Zauberkünste verstärkt. Männer, die als Hexer verurteilt wurden, galten im Gegensatz dazu eher als Geisterbeschwörer oder Magier, deren Neugier oder Habgier sie in die Arme des Bösen getrieben hatten, jedoch nicht ihre Sündhaftigkeit. Obwohl Hexenprozesse weder das einzige noch das bevorzugte Mittel waren, um Frauen zu kontrollieren, dienten sie als Drohkulisse, die über fast drei Jahrhunderte hinweg beitrug. Frauen auf besonders eindrückliche und gewaltsame Weise zur Ordnung zu rufen und ihnen ihre geschlechtlich definierten Grenzen aufzuzeigen. So können Hexenprozesse und die aus ihnen hervorgegangenen Hinrichtungen durchaus als ein Instrument zur Unterwerfung von Frauen als vermeintlich subversive Kräfte innerhalb der frühmodernen Gemeinwesen und damit durchaus auch als Femizide verstanden werden. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts stabilisieren sich die klimatischen, ökonomischen und politischen Verhältnisse, wodurch die Hexenverfolgungen für die herrschenden Eliten zunehmend zu einem Störfaktor wurden. Durch die Aufklärung wird wissenschaftlichen Erkenntnissen nach und nach mehr Bedeutung beigemessen als Magie und Aberglaube. Erst im 18. und 19. Jahrhundert wurde JuristInnen und HistorikerInnen bewusst, dass RichterInnen und Obrigkeiten jahrhundertelang grausame Strafen für vermeintliche Delikte verhängt haben, die auf reiner Erfindung beruhen. Die letzte Person, die in Essen-Rellinghausen im Rahmen der Hexenprozesse hingerichtet wurde, war die Ehefrau des Rellinghauser Schultheißen, Anna Spickermann. Sie wurde am 19. September 1660 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie hörten einen Radiobeitrag zur Hexenverfolgung in Essen-Rellinghausen von Veronique Bläske und Lara Ullmann.